Hallo. Es ist schön, dass ihr so fröhlich sind vorhin am Reden und Schwätzen. Ich muss mit einem kurzen Disclaimer anfangen, der kurzen Warnung. Sehr gemein, wo ich komme, dort haben wir alle zwei Wochen ein Bibelseminar gehabt, jahrelang. Und das hat immer aus einem Monolog vom Pastor bestanden. Und ich bin ganz wenig von dem geprägt worden in der Vorbereitung. Das heisst, wenn der Dick dann kommt, wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr ein Miteinander sein als jetzt, aber ich kann mir Mühe geben, das noch einzufliessen. Und ich möchte anfangen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Ja. Okay, dann muss der Bobby einfach immer weiterklicken. Eins weiter. Gut, dann machen wir mal ohne weiter. Ich habe mir ist ein Lied begegnet. Und zwar hat mir eine Freundin, eine Kollegin hat mir gesagt, Johnny, ich habe das Gefühl, wenn du Gott arbeitest, kommt mega oft die Sorge von deinem Alltag und die lenken dich ab und du kommst so wie weg von Gott. Und sie hat mir Ziele von einem sehr alten englischen Lied gegeben. Ha! Und ich habe die hier eingeblendet. Auf Deutsch gibt es es, glaube ich, nicht, aber ich kann es mal übersetzt so ein bisschen. Es ist ein mega schönes Lied, Lauren Daigle. Ich weiß nicht, wer kennt Lauren Daigle? Oh, doch, einige. Die hat das letzte, das alte Lied aufgegriffen im neuen Album. Und es heißt, wende deinen Blick zu Jesus, sieh in sein wunderbares Gesicht. Die Dinge dieser Welt, da verblassen sie im Lichte seiner Herrlichkeit und Gnade. Und das hat mich tief berührt, weil es mir aufgezeigt hat, dass das eigentlich unser Glaube ist, vor Gott zu kommen, Gott zu sehen, Gott zu leben. Es ist nicht das, was wir machen, ist entscheidend, sondern das, was Jesus für uns gemacht hat. Und das hat uns den Zugang zum Vater gegeben. Und das ist das, was das Lied so wunderschön ausdrückt. Und es hat mich jetzt begleitet für ein halbes Jahr mindestens schon und erinnert mich täglich daran, auf was es ankommt. Es geht ja da heute um das Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Mit dem werden wir uns heute beschäftigen und ich fange an mit meinem Gebet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns in deinem Namen versammeln, dass wir dich als Vater anreden und dass wir beten, dass dein Name doch geheiligt möge werden in unserem Herzen, in unserem Leben, hier in dieser Gemeinde und im Leimental. Vater, du bist so gross und herrlich, so voll von Herrlichkeit und Gnade und oft haben wir gar keine Ahnung, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Gott, wir kommen vor dich. Du lässt uns ein in deine Gegenwart und das möchten wir auch jetzt machen. Ich bitte dich, begegne du uns an dem Morgen. Amen. Moment. Stefan Schweier hat ja letztes Mal gesagt, an Gott glauben heisst Gott lieben, weil wir glauben auf eine andere Art als Gott, an Gott, als zum Beispiel Dämonen, weil die glauben auch alle, dass es Gott gibt und sie zittern, aber der Glaube rettet sie nicht. Der Glaube, den wir haben, ist ein liebender Glaube. Und wenn ich das, wo ich das Wort gelesen habe, ich glaube an Gott, den Vater, ist mir sofort das Vater Unser in Sinn gekommen, aus Lukas 6, ab Vers 9. Darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann geht es weiter mit der anderen Sache. Aber das Interessante ist, das Wort, dein Name werde geheiligt. Und man fragt sich natürlich, was heißt das und warum steht das da? Ich habe früher immer gemeint, es ist so eine Proklamation, so ein Ausdruck, das gilt einfach, dein Name werde geheiligt. Aber wenn man ein bisschen tiefer geht, merkt man, nein, es ist ein Gebet, ein Gebet, ein Bitt an Gott. Es ist sozusagen sogar ein Auftrag an Gott. Gott, mach, dass dein Name geheiligt wird. Und es hat zwei Dimensionen. Der eine ist so eine globale Dimension. Mach, Vater Gott, dass dein Name auf der ganzen Welt und überall geheiligt wird. Aber es hat auch noch eine ganz persönliche Dimension. Vater, mach, dass dein Name in meinem Herzen geheiligt wird. Und das ist genau das, was wir auch im Glaubensbekenntnis haben. Ich glaube an Gott, den Vater. Das im Herzen. Die Frage ist aber immer noch, was heißt das überhaupt? Dein Name werde geheiligt. Und wir wissen, Gott ist heilig. Er ist gross, allmächtig, er ist fehlerlos. Er steht für sich in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz, in seiner Majestät. Und dein Name, Heilige, heisst, wir glauben das. Aber wir glauben das nicht nur, weil das machen die Dämonen auch. Da steht, es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie, das ist in Markus 1, steht das, und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Dämonen wissen, dass Jesus der Heilige ist. Und damit sind sie nicht der Name von Jesus, der Name von Gott Heilige, sondern das Heilige kommt erst, wenn ich das nicht nur anerkenne, dass Gott heilig ist, sondern das auch schätze, sondern auch in meinem Herzen sagen, jawohl, ich liebe Gott dafür, dass er heilig ist. Ich liebe seine Herrlichkeit, seinen Glanz, seine Größe. Ich tue das mit meinem ganzen Herzen wertschätzen. Es ist mir ein Schatz in meinem Herzen zu wissen, Gott ist heilig. Und das ist auch das, was in diesem Lied so deutlich mir geworden ist. Wendet einen Blick zu Jesus. Und die Sachen von dieser Welt verlieren ihren Glanz im Licht von der Herrlichkeit und von der Gnade von Gott. Dass wenn man mal sehen, wie herrlich, wie gut Gott ist, dass plötzlich alles in eine neue Perspektive kommt. Und das ehrt der Vater und das ist es, seinen Namen zu heiligen. Ich habe mal mit jemandem geredet in Aarau. Ich bin so durch die Stadt gelaufen, nach dem Sonntag, und dann hat er gesagt, ich kann nicht an einen Gott glauben, der sich von einem Haufen Heuchlern in einer Kirche anbeten lässt. Ein Gott, der so etwas nötig hat, dass man ihn anbetet, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Und es war mega schmerzlich zu sehen, wie er Gott gar nicht kennt. Wenn er wüsste, wie schön, wie herrlich, wie gross Gott ist. Wenn er wüsste, wie gern ich Gott anbete und wertschätze, dann würde er nie so etwas sagen. Ja. Ich muss allerdings sagen, so wie ich jetzt das gerade beschrieben habe, erlebe ich das nicht immer. Ich tue nicht immer jeden Tag aufwachen und denke, ah, Gott ist so schön, ich will den ganzen Tag arbeiten. In Tat und Wahrheit passiert mir sogar das Innen selten. Und ich weiß zwar, dass Gott gross ist, dass sein Glaube gut ist, dass der lebendig macht. Und doch manchmal, wenn ich darüber rede, oder wenn Kollegen mit mir darüber reden, dass sie kommen und Johnny, Gott ist so gross, denke ich so, ja, das stimmt. Aber in meinem Herzen, es ist wie, wenn ich ein bisschen entfremdet wäre, Gott und meinem Glauben an mich, so wie es ist so, es lässt einem einfach an mich kalt. Und ich glaube, auf der einen Seite ist das natürlich, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen alarmierend. Und ich möchte, dass wir ganz kurz über das austauschen. So schwierig. Die Frage, die ich mitgenommen habe, ist, warum habe ich oft, oder wenigstens manchmal, so wenig Wertschätzung für Gott? Und weil das Ganze ja ein Seminar ist, möchte ich, dass wir jetzt so eine kleine Gruppe machen von ungefähr 4 Leuten und ganz kurz darüber austauschen, warum habe ich so wenig Wertschätzung manchmal für Gott oder ihr. Und falls es euch überhaupt nicht so geht, dann dürft ihr darüber austauschen, was es dann für Gründe könnte geben, dass andere Leute manchmal wenig Wertschätzung für Gott haben. Gut. Ihr dürft gerne in der Pause beim Apero noch weiter über das austauschen. Ihr könnt vielleicht 2, 3 Stimmen geben, was in eurer Gruppe, was dort rausgestanden ist. Zwei, drei Stimmen, was ist so rausgestanden?
Also bei uns ist es ein bisschen herausgekommen, dass die Vorstellungen, die wir haben, oft nicht mit der Realität zusammenpassen. Ein Beispiel, das wir diskutiert haben, ist ein Krankheit, oder? Wir wissen, dass Gott ein Sorgen macht, aber wir auch wieder zu, aber er macht es nicht. Und das dann zu akzeptieren und das als einen guten Weg von Gott zu finden, ist einfach aus unserer Perspektive einmal schwierig. Und dann kommen so Gedanken einmal auf. Und das tut einem dann einmal leid. Also wir kennen das sehr gut.
Dankeschön. Danke, es ist spannend, wie vielfältig das ist. Ich möchte das Ganze zusammenfassen, also ich kann das natürlich nicht abschließend zusammenfassen, aber ich glaube, ein Aspekt, der in allem gerecht wird, ist, dass wir Gott sehen, aber manchmal mehr als eine kleine Katze anstatt ein grosser Löwe. Und wir haben ein Bild von Gott in unserem Herzen, wir schauen Gott an und denken vielleicht gar nicht daran, wie gross Gott eigentlich ist. Und Gott ist ja auf eine Art bedrohlich, auf eine Art auch gut. Beides, finde ich, wird mega schön in einem Löwe ausgedrückt. Darum ist Jesus auch der Löwe von Juda. Und die Frage ist also für mich, wie gross ist Gott in bei unseren inneren Augen, in unserem Herzen. Wie gross ist Gott? Und das Interessante ist, dass wie gross ist Gott, das ist so eine Schulfrage, so eine Wissensfrage, so etwas, was man im Kopf beantwortet. Während Gott Liebe und geheiligt werden dein Name etwas ist, wo nicht nur im Kopf ist, sondern auch im Herz, also so etwas sehr Ganzheitliches. Und dann ist die Frage für mich, wo wir heute weiter ein bisschen behandeln, ist, wie habe ich ein grosses Bild von Gott in meinem Kopf und wie geht es in mein Herz hinein? Und was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Und ich denke nämlich, ich habe verlernt, Gott zu begegnen. Und das ist so ein bisschen vielleicht das, mit dem, was du aufgegriffen hast, auch, dass die Realität um mich herum, die ist so lebendig und laut und farbig, dass es mir mega schwer fällt, die geistliche Realität, wo man nur mit feinen Sinn kann warnen oder beim stillen Bibel lesen oder vielleicht schon auch da im Luther reden, aber es ist trotzdem so, es braucht so wie eine gewisse Sensibilität für das. Man verlernt Gott zu begegnen und der im Philippus, nein, im Johannes fragt der Philippus und sagt Jesus, sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Sie haben dort ein Gespräch gehabt, Jesus und seine Jünger, über Gott, den Vater, über Leben in Ewigkeit und in Herrlichkeit und im Leben auf dieser Welt. Und der Philippus fragt, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Es ist eine mega tiefe Herzensfrage, die der Philippus darstellt. Und das ist die Frage, die als erstes angesprochen wird im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Und ich denke, wenn ich bei Gott, den Vater, an einen Katz denke, dann bleibe ich in meinem Bett liegen und YouTube-Videos anschauen. Wenn ich aber an Gott, den Vater, denke und ich kann ein Löwe von meinen inneren Augen, dann revolutioniert das mein Dasein sehr fest. Auch wenn jetzt ein Leute da hinter mir stehen würde, ich würde nicht mehr so ruhig da sitzen. Darum ist für mich die Frage, wie gross ist Gott? Und ich habe euch aus einem Katechismus eine Frage mitgebracht. Das ist ein alter Katechismus von 1650 ungefähr. Und dort ist die vierte Frage, was ist Gott? Und die Antwort auf die Frage, was ist Gott, das ist eine spezielle Frage, ist, Gott ist Geist, unendlich, ewig und unveränderbar. Dies in seinem Sein, in Weisheit, Kraft, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. Und meine Frage ist, was löst so eine Beschreibung von Gott in euch aus? Wenn ihr das lest, was löst das in euch aus? Ich möchte 2-3 Stimmen haben.
Ehrfurcht.
Ehrfurcht, ja. Mhm.
Es zeigt mir die materialistischen
Dinge. Ja. Hat auch jemand das gelesen und denkt, okay, spannend, aber jetzt...
Ein Bild.
Mhm, ja.
Etwas Unfassbares.
Mhm, ja. Ja. Und machst du...
Ungreifbar,
ja.
Ja, bringt für mich den Frage mit, was ist Gott? Wer ist Gott? Denn wir glauben nicht an etwas, sondern an Öppo. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Aha. Mhm, ja. Ja. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe, als ich die Frage gelesen habe. Ich finde... Antwort extrem gut, aber irgendwie denke ich mir dabei, so, das ist so unfassbar, so ungreifbar. Eigentlich ist das so wie ein Datenblatt über Gott. Und ich weiss nicht, haben die als Kind Quartett gespielt? So, da hat man mit Autos, so, ich habe das Auto, mein Auto ist so schnell, mein Auto hat so viel PS und so. Und mir kommt das ein bisschen so vor. Das ist so ein Quartettkarte von Gott. Und mit auf Quartettkarten tue ich halt nicht Gott begegnen. Wenn ich Quartettkarten von Gott anschaue, dann habe ich nicht eine Begegnung mit Gott. Und trotzdem hat die Quartettkarte einen entscheidenden Faktor, den ich sonst oft nicht habe. Und um das zu erklären, muss ich einen Zeitungsartikel aufgreifen, den ich vor einigen Jahren gelesen habe und nicht mehr vergessen habe, weil er so komisch war. Es war von einem Promi-Ehepaar beschrieben. Und das war ein reicher Mann und hatte eine hübsche Frau. Und die Frau hat ganz öffentlich gesagt, ich liebe den Mann nur wegen seinem Geld. Und ich weiss nicht, das Ehepaar hat sich nicht so sehr daran gestört. Der Reporter war doch sehr erstaunt und er hat dann ein bisschen mit ihnen über das geredet. Und die Frau hat nachher gesagt, ja, wir haben etwas gemeinsam. Er und ich, beide, lieben wir mich. Und ich habe das mega krass gefunden. Aber es hat mir etwas aufgezeigt, nämlich manchmal lieben wir Gott für sein Geld viel mehr als für das, was Gott eigentlich ist. Wir lieben Gott für seine Taten viel mehr als für sein Sein, für seine Art, für sein Wesen. Wir lieben Gott vielleicht viel zu wenig für sein Herz, für das, wo Gottes Herz schlägt, für das, was er liebt, für das, was er ist, für das, was er Freude daran hat. Einfach für Gottes Person. Und das ist das, was die Bea auch angesprochen hat, Gott als Person kennen, Gott als Person lieben und nicht nur für sein Geld lieben. Das allerdings funktioniert nur, ich liebe Gott nicht nur für das, was er tut, sondern auch für das, was er ist. Damit das möglich ist, brauchen wir eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung, die nicht auf einer Quartettkarte stattfindet. Gott begegnen. Aber das Lustige ist, die Quartettkarte hat Gottes Sein beschrieben und nicht Gottes Handeln. Und darum finde ich, die hat doch noch etwas Interessantes an sich. Ich kann dann Gott lieben für seine Größe und nicht für das, was er gemacht hat. Und das gibt meiner Liebe wie eine neue Dimension. Johannes 14, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, sagt Jesus, ein paar Verse vorher, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da spricht Philippus zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich finde das spannend, weil der Text, da geht es um den Weg und das Leben. Es geht darum, zum Vater zu kommen und es geht darum, um den Vater zu kennen. Und das greift ungefähr auch das da auf, wo der oben steht: Gott kennen ist Leben. Wenn ich Gott, den Vater, erkenne, so lebe ich. Ich begegne also, wie wir da gelesen haben, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus begegne ich Gott, dem Vater. Und ich habe festgestellt, es ist wie ein Muster von der Bibel, dass wir in Personen von der Bibel etwas über Gott lernen können. Dass wir in Geschichten, die in der Bibel stehen, etwas über Gottes Charakter lernen können. Und wir können nicht etwas nur lernen über Gott, sondern in der Geschichte der Bibel können wir, wenn wir die Geschichte lesen oder wenn sie uns jemand lebendig erzählt oder indem wir einen Film darüber schauen oder indem wir selber Geschichten mit Gott erleben, in diesen Geschichten begegnen wir Gott. Und eine Begegnung aus einer Geschichte heraus, eine Begegnung aus einem Erlebnis heraus, ist viel intensiver als eine Begegnung auf einer Kartettkarte. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, wieso Jesus auf die Welt gekommen ist. Um uns zu zeigen, ganz lebendig, ganz nah, so ist der Vater. So ist der Vater. Und Gott hat Geschichte geschrieben, damit wir Gott in der Geschichte begegnen können. Und darum finde ich es mega cool, dass unsere Geschichte aus dem Geschichtsunterricht alles abhängig ist von dem Moment, wo Gott uns am allermeisten gezeigt hat, wer der Vater wirklich ist. Gott begegne ich in Geschichte. Natürlich begegne ich ihm auch in seiner Schöpfung und in ganz vielen anderen Sachen. Aber Geschichte ist der lebendige Ort, weil nämlich die ganze Bibel voll Geschichten ist, wo ich Gott so heftig begegnen kann. Wenn ich jetzt aber eine Geschichte lese oder höre, dann weiß ich vielleicht noch nicht ganz genau, was in dieser Geschichte ist jetzt Gott und was nicht. Wenn ich vom David lese, lerne ich mega viel über Gott beim David. Seine Liebe, sein brennendes Herz, das sind Sachen, die Gott hat. Gleichzeitig hat es aber in der Geschichte von David natürlich auch andere Sachen drin. Und für das ist dann die Kartettkarte von vorher wieder gut, weil mit solchen systematischen Überlegungen über Gottes Charakter weiß ich dann, was in der Geschichte, die ich lese, ist wirklich Gott und was nicht. Ich habe das sehr faszinierend gefunden. Gott begegnet in der Geschichte, aber durch so Beschreibungen von Gott wissen, was in der Geschichte ist, dann Gott. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Das heißt im Glaubensbekenntnis als nächstes: Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube den Allmächtigen. Das Wort allmächtig kommt tatsächlich in der Bibel vor. Gott wird als der Allmächtige beschrieben. Der Schweier hat in seinem Buch, wo wir oder viele von uns am Lesen sind, hat das sehr schön beschrieben, wie Gott in der Bibel als der Allmächtige beschrieben wird. Nämlich in Offenbarung 1, Vers 8 zum Beispiel, wo es heißt: Ich bin das A und das O, also das A und das Z, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Der Allmächtige. Oder das NGÜ übersetzt das mit der allmächtige Herrscher, weil das Wort Allmächtige heißt auch Herrscher über alles, Allherrscher. Dass Gott allmächtig ist, das ist schier unglaublich zu erfassen. Was das für Möglichkeiten gibt, was das für Dimensionen gibt, was das alles impliziert, wenn man über das nachdenkt. Man fragt sich dann, wenn Gott allmächtig ist, wieso gibt es dann Leid? Das ist eine Frage, die ich sehr spannend finde, aber ich möchte nicht auf das eingehen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu jung für das. Aber der Schweier hat in seinem Buch sehr interessante Ansätze geschrieben, denke ich. Und sonst hat es sehr viele Leute hier in der Gemeinde, die euch über das Thema mehr können, erklären können. Wo Gott dort genau begegnet sind und wissen, was das wirklich ist. Gottes Allmacht ist also sehr krass, sehr unfassbar. Und sie wird in der Geschichte extrem deutlich. Zum Beispiel lesen wir im Schöpfungsbericht, wie Gott Sterne gemacht hat. Und Gott hat Sterne erst am vierten Tag gemacht, weil vorher hat er noch wichtigere Sachen müssen machen. Also Sterne sind irgendwie so ein Nebeneffekt von der Schöpfung, könnte man sagen. Aber die sind so riesig. Ich habe mega gerne Sterne und Astrophysik und solche Sachen. Und es ist einfach unfassbar, die Größe, die Gott in das Universum hineingelegt hat, wo es geschaffen ist. Und es zeigt auch so heftig, wie allmächtig Gott ist. Die Frage ist, warum macht denn Gott überhaupt mit seiner Allmacht so heftige Sachen wie die wunderschöne Welt und das riesige Universum oder so geniale Leute wie uns? Das ist eine Frage, die der Schweier in seinem Buch tatsächlich auch beantwortet, aber nur so ein bisschen am Rand. Und zwar geht er auf die Dreieinigkeit ein von Gott. Dass Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist dreieinig sind. Sie sind das Dritte, aber sie sind ein Gott. Und das ist mega faszinierend. Nur schon wegen diesen drei Seiten, wo der Stefan über das geschrieben hat, würde ich sagen, lohnt es sich, das Buch zu kaufen. Gott ist ein Gott, aber er ist nicht allein. Er hat Gemeinschaft in sich selber. Und darum ist zum Beispiel Liebe etwas, was es schon gegeben hat, bevor es die Welt gegeben hat, weil Gott sich selber geliebt hat. Es wird auch mega deutlich, wenn Gott über Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Die Gemeinschaft, wo Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist haben, die ist in sich schon ganz lebendig. Die ist in sich schon pulsierend, fließend. Das ist doch mega krass. Und wenn wir im Johannes 17 lesen, dann steht dort, dass Jesus schon Herrlichkeit gehabt hat beim Vater, ehe die Welt gewesen ist, weil die Dreieinigkeit ist so unglaublich voll von Tiefe, dass Gott in sich selber Liebe hat, so viel Liebe, in sich so viel Herrlichkeit hat, dass es einfach schon unermesslich ist. Nur schon die Tatsache, dass das so ist. Gott hat so viel Liebe und so viel Herrlichkeit in sich, in der Gemeinschaft mit sich selber, dass das überfließt. Dass die Liebe überfließt und dass darum Gott die Menschen gemacht hat, damit sie teil können haben an dieser Liebe. Dass es überfließt, dass die Herrlichkeit überfließt und wir können teil haben an der Herrlichkeit, wo Gott in sich selber hat, durch die Schöpfung, wo Gott mit seiner Herrlichkeit gemacht hat, mit dem überfließenden. Es gibt in Gott kein Mangel, weil Gott sich selber schon perfekt liebt und weil Gott in sich selber schon perfekt herrlich ist, hat Gott an und für sich schon alles, was Gott für sich selber braucht, sozusagen. Und darum tut Gott nie etwas machen aus einem Mangel raus. Gott macht nicht, wie wir Menschen machen mega viele Sachen, weil wir etwas brauchen, weil wir ein Bedürfnis haben, weil wir einen Mangel haben, gehen wir etwas machen, gehen wir etwas essen und so. Aber Gott tut nicht aus einem Mangel raus etwas machen, sondern aus einem Überfluss. Aus dem Überfluss von Liebe, aus dem Überfluss von Herrlichkeit hat Gott die Welt gemacht. Das bedeutet ganz praktisch, dass Gott nie etwas Falsches macht, weil Gott hat es schlicht gar nicht nötig, etwas Falsches zu machen. Und das bedeutet auch, dass Gott nie würde manipulieren, weil Gott braucht gar nichts. Und ich weiss nicht, wie viel ihr schon Manipulation erlebt habt oder wie dass ein Thema ist, dass Menschen so unterschwellig Leute dazu bringen, Sachen zu machen, damit sie selber davon profitieren. Es ist ein Thema, das in Kirchen leider doch durchaus ein bisschen präsent ist. Es ist ein Thema, das auch Christen vorgeworfen wird, wo der Kirche vorgeworfen wird. Und man kann das der Kirche zu Recht vorwerfen. Nicht immer, aber man kann das. Aber Gott kann man das nicht vorwerfen, weil Gott braucht nichts und darum tut er nie etwas so manipulieren, damit es seinen Zweck dient, ohne dass der andere das mitbekommt, in dem Sinn, dass es Manipulation ist. Wenn Gott handelt, macht er das aus Überfluss und nicht aus Mangel. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Gott ist der, der gibt, nicht der, der nimmt. Und darum kommt Gott gar nie auf den Gedanken, manipulieren zu müssen. Während die Schöpfung und die Schönheit, der mir begegnet, dass der Überfluss von der Herrlichkeit ist, wo Gott in seiner Dreieinigkeit hat, ist das nicht nur der Überfluss, den wir jetzt hier merken, sondern es ist der Überfluss, den wir einmal in Ewigkeit geniessen dürfen. Wir dürfen in die Liebe von Gottes Dreieinigkeit eintauchen, eine ganze Ewigkeit lang. Wir dürfen in die Herrlichkeit, wo Jesus beim Vater hat, die Größe, die Unermesslichkeit, in die dürfen wir eintauchen für eine ganze Ewigkeit lang. Und das ist das, was der Himmel ausmacht. Dass wir Gottes Wesen dürfen geniessen. Wir sind nicht im Himmel sein, weil es dort Kuchen gibt, sondern wir sind im Himmel, weil es dort Jesus gibt. Jesus sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Das fasst das alles so schön zusammen, dass wir die Herrlichkeit, die Jesus hat, bei Gott dürfen sehen und geniessen und uns mit Jesus an der Herrlichkeit von Jesus freuen, uns mit dem Gott Vater an der Herrlichkeit von Gott Vater dürfen freuen, wir dürfen uns mit dem Gott Vater dürfen wir uns an der Herrlichkeit von Jesus freuen und das Ganze auch noch mit dem Heiligen Geist. Das ist einfach so, das wird eigentlich unglaublich sein. Unglaublich. Wenn wir im Glaubensbekenntnis weiterlesen, dann kommen wir dazu, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich habe das schon ein bisschen angetönt von vorhin, dass Gott die Welt geschaffen hat aus Überfluss raus. Und darum sind auch so unglaublich viele Blumen in der Wiese drin. Ich bin letztens Gott joggen und dann hat es also in der Ferne ein Feld gehabt, das war einfach geil gewesen. Das ist einfach so ein geiles Feld. Und wenn man ankommt, merkt man, dass die kilometerweise gelbe Fläche bestehen aus tausenden so kleinen Blümchen und jedes einzelne von den Blümchen ist schön und das zeigt auch so den Überfluss von Gott, der in seiner Schöpfung drin ist. Und das ist eine Eigenschaft von Gott, dass Gott gebend ist, dass Gott schenkend ist. Und für diese Eigenschaft können wir Gott loben. Ich habe noch einen Vers mitgebracht, den ich mega mag, aber es ist mehr so, ist nicht ganz so ernst. Isaac säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Das ist einfach so Überfluss. Aber das ist der gebende Charakter von Gott, der sich da zeigt. Und ich finde es unglaublich schön, dass wir einen Gott haben, der es in der Natur hat, in seinem Sein, in seinem Wesen hat, das gebend. Gebend sein. Und ich liebe Gott dafür, dass er gibt. Ich liebe Gott dafür, dass er segnet. Und ich liebe Gott sogar für das, wenn nicht einmal ich gesegnet bin, sondern jemand anderer. Das ist einfach unglaublich schön ist zu sehen. Gott ist ein Gott, der das Geben, sich verschenken in seiner Natur drin hat. Was ich auch spannend finde, ist, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das heisst, dass Gott ganz viel von den Eigenschaften, die Gott hat, auch in uns hineingelegt hat. Zum Teil nicht so vollkommen, wie sie bei Gott sind. Zum Beispiel sind wir nie allmächtig oder nie allgegenwärtig. Aber andere Sachen hat Gott doch mega fest in uns hineingelegt. Dass wir lieben können, ist etwas, wo Gott in uns hineingelegt hat, weil das Gottes Wesen ist. Dass wir können uns verschenken können, das können wir, weil das Gott kann und dass er uns hineingelegt hat, die Fähigkeit. Und Gott hat die Fähigkeit zu erschaffen und auch die hat er uns hineingelegt. Wir können Bilder malen, wir können arbeiten, wir können unsere Umstände können wir aktiv verändern. Wir müssen nicht passiv sein, wir müssen nicht Opfer sein, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, weil Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, zu erschaffen, aktiv zu sein, lebendig zu sein. Und in all dem, was ich jetzt gesagt habe, können wir Gott begegnen. Wenn ich sehe, oh, ich habe ein schönes Bild gemalt, dann merke ich, ich habe das schöne Bild malen, weil Gott die Fähigkeit in mich hineingelegt hat. Und dann denke ich, Gott ist so gut, dass er die Fähigkeit hat und dass er mir von dieser Fähigkeit abgegeben hat. Und das Interessante ist, wenn wir Gottes Schöpfen imitieren, in mega vielen verschiedenen Sachen, auch beim Abwaschen tun wir auf eine Art Gottes Schöpfen imitieren, oder wenn wir unseren Eltern helfen, oder wenn wir unsere Kinder lieben. Wenn wir das machen, können wir dort in Gott begegnen, aber nicht nur das, sondern die anderen Menschen um uns herum können in dem innen auch Gott begegnen. Es ist mega spannend, dass wir und andere im Gleichen, das ist ich würde es gerne noch ein bisschen ausführen, aber ich glaube, wir haben es einerseits verstanden und andererseits nähern wir uns langsam ein Ende. Im Epheser 2, Vers 10 heißt: Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat uns erschaffen. Gott hat gute Werke erschaffen und wir können die jetzt tun. Also Gott hat sie vorbereitet, wir können sie tun. Wir können dort in Gott begegnen und wir können dort in anderen Menschen die Möglichkeit geben, Gott zu begegnen. Und es ist so ein Zusammenarbeiten mit Gott. Das ist wunderbar. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. An so einen unglaublichen Gott glauben wir. Ich möchte mit dem Vater unser abschließen. Und ich habe ja gesagt, wie ich glaube an Gott, so viel damit zu tun hat, wie ich geheiligt werde, dein Name. Wenn wir weiter beten, beten wir dein Reich kommen, also Gottes Herrschaft soll kommen. Und das ist auch dort in Gott, der Allmächtige, Gott, der Herrscher über alles. Deine Herrschaft komme, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, das ist alles auch dort in. Und am Schluss heißt es, wenn wir weiter beten, heißt dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Himmel und die Erde, wo Gott geschaffen hat. Und darum würde ich gerne mit dem Vater unser abschließen und ich lade euch ein, das mit mir mitzubeten. Und ich habe mir vorgestellt, wir lesen zusammen das hier und dann beten wir zusammen das Vater unser beten. Ich möchte dir aufstehen dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es steht in Matthäus 6. Ich weiß nicht, wenn ich auf Lukas 6 komme. Das fällt uns.
Vielen Dank, Johnny. spannend. Ich glaube, wir haben jetzt einiges zu verdauen. Und damit das ein bisschen besser geht, können wir jetzt noch einen Kaffee haben. Am Halber geht es dann weiter, gerade direkt mit dem Lobpreis. Und ich bitte euch einfach, wenn ihr den Countdown hört oder seht, dann nachher können wir doch einfach wieder ansitzen. In der Zwischenzeit, während der Pause, gibt es dann auch so eine Anzeige, Video, wo die wichtigen Informationen drauf in einem Loop immer wieder erscheinen. Auch hier werfen wir mal kurz einen Blick drauf, damit ihr auf dem Laufenden seid. Vielen Dank.